Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge Brandwissen, dem Podcast, der eure Neugier entfacht. Egal ob als blutrünstiges Fabelwesen oder als Kartenspiel, der Werwolf ist euch vermutlich schon des Öfteren über den Weg gelaufen. Heute habe ich einen Gast, der sich sehr gut mit ihnen auskennt. Dr. Martin Papst ist Historiker mit dem Schwerpunkt Baltikum und Reformationsgeschichte und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Herzlich willkommen.
Hi.
Kommen wir direkt zur ersten Frage. Was ist Ihr hauptsächliches Aufgabenprofil beim Kulturforum? Was machen Sie genau dort?
Ja, also ich bin, wie schon gesagt, für die baltischen Länder zuständig, also für Estland, Lettland, Litauen. Und wir beim Kulturforum versuchen, ja, die Kultur der Gegenden im östlichen Europa bekannter zu machen, wo früher mal Deutsche gelebt haben oder heute noch Deutsche leben. Und in meinem Fall eben den baltischen Ländern ist es früher mal gelebt haben. Also schwerpunktmäßig für mich die Deutschbalten, also in Estland und Lettland. Aber ich beschäftige mich eben auch mit Litauendeutschen, Memelland. Und wir haben da eine ganze Bandbreite, was wir machen. Das heißt, wir haben unseren eigenen Verlag mit Büchern zum Thema. Wir haben unseren eigenen Podcast auch von Asch bis Zips, aber vor allen Dingen organisieren wir Lesungen, Vorträge, Wanderausstellungen, die quer durch fast ganz Europa, aber Ostmitteleuropa und Deutschland reisen und ja, YouTube-Kanal, Zoom-Vorträge, versuchen alles zu bespielen, Social Media, um dort Wissen zu vermitteln.
Gut, nun haben wir ja heute das Thema Werwölfe auf dem Programm. Könnten Sie vielleicht mal erläutern, was Sie unter einem Werwolf verstehen?
Ein Werwolf ist erstmal ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandelt. Warum? Wie lange? Auf welchem Weg? Da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen in der Menschheitsgeschichte oder europäischen Geschichte.
Ja, und Sie beschäftigen sich ja, wie Sie angesprochen haben, mit den Ländern im Baltikum. Was für eine Rolle spielen da die Werwölfe?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben aus der frühen Neuzeit ein berühmtes Werk von Olaus Magnus, einem schwedischen Bischof und Autor, der eine Geschichte der, heute würde man sagen, Skandinaviens des Ostseeraums geschrieben hat, wo er auch ganz viel Naturgeschichte, also heute würde man sagen Biologie, Geografie, Geologie, schildert. Und da erzählt er eben auch davon, dass gerade im Litauen, heutiges Lettland, es sehr, sehr viele Werwölfe gibt und dass die da mehr Schaden anrichten als die eigentlichen Wölfe.
Welche Bedeutung hat dieser Text von Olaus Magnus?
Also dieses Buch von Olaus Magnus, das ist im Original auf Latein geschrieben. Und das war ja die Sprache, die damals alle Gebildeten konnten. So wie heute eben im Zweifelsfall man auf Englisch publizieren muss, damit es alle Welt liest. Und damals gab es ja noch nicht so viele, wahnsinnig viele Bücher. Das heißt also, jeder Gebildete hat das quasi gekannt oder sehr, sehr viele. Von quasi Portugal bis Schweden hoch, Italien bis England. Und deswegen haben also die Gebildeten in Europa ihre Vorstellung, wie Skandinavien und das Baltikum so aussehen, alle stützten sich auf dieses Buch. Und deswegen haben dann also auch die Gebildeten in Paris, in Venedig, wo auch immer, alle geglaubt, da in Livland hinter jedem dritten Baum hockt ein Werwolf, weil es da so viele Werwölfe gibt. Obwohl da nie einer mal selber gewesen ist.
Sie haben ja auch eine Textstelle daraus mitgebracht. Wollen Sie da vielleicht was zitieren?
Ja, also es ist total spannend, weil er eben schreibt, in Preußen, Livland und in der Litau, also in Litauen, tun die Wölfe ganz großen Schaden, dann sie viel Viechs niederreißen und fressen, wann es nur so ein wenig von der Herd hintangeht. Und dann beschreibt er weiter, dann es versammelt sich allweg ein große Schar der Menschen, die zu Wölf werden in der heiligen Christnacht, welche dieselbige Nacht grausamlich wüten, nicht allein wieder das Viech, sondern auch wieder das menschliche Geschlecht selber. Also da sind, bei ihm sind die Werwölfe echt böse und schlimm. Und er beschreibt auch, sie laufen in die Bierkeller, saufen ganze Fässer mit Bier und Met aus, nachmals legen sie die leeren Fässer mitten in den Keller aufeinander, indem sie einen Unterschied haben zwischen den anderen Wölfen. Also Werwölfe tun großen Schaden an, nicht nur an Menschen, Vieh, sondern auch in Bierkellern.
Handelt es sich da um Menschen, die sich für Werwölfe halten oder um Angst vor Werwölfen?
Also wenn man Olaus Magnus liest, dann geht es offenbar nicht um Wahnvorstellungen, sondern tatsächlich um Gestaltwandel. Also dass die Menschen wirklich sich in echte Wölfe verwandeln. Die gehen in den Keller oder in dichtes Gebüsch im Wald. Als Menschen gehen sie rein und kommen als Werwolf wieder raus, also als Wolf. Und dann gehen sie wieder zurück in den Keller oder ins Gebüsch und verwandeln sich zurück. Und wenn ihnen zum Beispiel, da gibt es eine Geschichte, wenn ihnen sie sich dann unterwegs verletzt worden sind, also als Wolf verletzt worden sind, dann haben sie diese Verletzung später auch als Mensch.
Und um welche Uhrzeit passiert das? Wahrscheinlich Mitternacht, oder?
Das ist nachts, ja. Das ist klassisch und vor allen Dingen ganz wichtig. Bei Olaus Magnus heißt es, dass das besonders die sich tatsächlich zur heiligen Christnacht, also zu Weihnachten, verwandeln. Aber nicht nur.
Sehr bekannt ist ja auch der Fall des alten Thiers. Können Sie den vielleicht mal genauer erläutern?
Das ist im Prinzip die einzig andere Geschichte, die wir kennen. Also Olaus Magnus erzählt so generell, so Sachbuch würde man heute sagen. Und der alte Thies, das ist ein Gerichtsprozess, den wir ganz konkret haben. Das ist 1691, also jetzt 330 Jahre her. Und das ist im heutigen Mitte, in der Mitte von Lettland heute. Eine Geschichte, wo eigentlich ein ganz anderer Prozess, also ein Verhör wegen einer ganz anderen Geschichte, ein Einbruch in eine Kirche stattfindet. Und da erzählt plötzlich der eine von den Dorfbewohnern, der verhört wird, so sinngemäß, ja, da hinten, da steht noch der alte Thies. Und wenn ihr dem später ein Eid abnehmt, das wird ja lustig, weil der ist ja ein Werwolf. Und dann müssen eben die Richter ermitteln. Weil Werwolf ist in der damaligen Vorstellung, naja, jemand, der Gestalt wandelt, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Normale Menschen können das nicht. Warum können also Menschen eine andere Gestalt annehmen? Nach christlicher Vorstellung können die das nur, wenn sie mit dem Teufel im Bunde sind. Und mit dem Teufel im Bunde sein, heute würde man jetzt eher so an Worte wie Hexerei denken. Ja, das ist ein Verbrechen. Das muss von Amts wegen verfolgt werden. Und deswegen machen die einen neuen Gerichtsprozess auf mit diesem alten lettischen Bauern als Angeklagten.
Okay, und wie hat er sich verteidigt gegen diesen Gerichtsprozess?
Das ist genau das, was die Geschichte spannend macht. Weil, wie gesagt, das ist parallel zu Hexenprozessen. Die Idee, die wir jetzt alle erstmal haben, ist, du wirst angeklagt, du bist ein Werwolf, du bist mit dem Teufel im Bunde. Was wird man als erstes sagen? Ich? Nein, 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 ich bin unschuldig. Ich doch nicht. Aber Thies sagt, ja, ich bin ein Werwolf und ich bin stolz drauf. Und das ist auch richtig so. Und da haben wir dann das Problem, weil das ist das, womit die Richter gar nicht gerechnet haben.
Aber er wird ja nicht stolz darauf sein, Schandtaten zu begehen oder Menschen zu töten oder zu verletzen. Vielleicht bringt er ja auch Segen.
Genau das ist der Punkt. Weil Thies sieht eben überhaupt kein Problem darin, denn er versucht den Richtern jetzt zu erklären, ich bin ein Werwolf, aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir Werwölfe sind die Guten. Wir sind gar nicht Teufelsdiener, die Teufelsdiener sind die Zauberer. Und das sind unsere Gegner. Wir sind auf der Seite der Guten, wir sind auf der Seite Gottes, wir sind die Hunde Gottes. Und wir kämpfen gegen die Zauberer, um die Bauern vor den Zauberern, den Teufelsdienern zu beschützen. Denn die Teufelsdiener kommen und versuchen, den Erntesegen zu klauen. Das heißt also, wenn die Ernte schlecht wird, es wenig zu essen gibt, dann ist der Teufel schuld und die Werwölfe versuchen, das zu verhindern. Klappt nicht immer. Es gibt ja auch Jahre mit schlechter Ernte, aber im Prinzip versuchen die das.
Und wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Hat der Bauer es geschafft oder wurde er trotzdem verurteilt?
Ja, das ist eine total schwierige Geschichte. Wir haben hier so eine Situation, Lettland vor 350 Jahren. Die Bauern sind Letten, aber die herrschende Oberschicht auf dem Land, das heißt also die Adligen, der Pastor und so weiter, die ganze Obrigkeit, das sind Deutsche. Die wohnen da zwar auch seit Generationen und so, aber das sind getrennte Volksgruppen. Das heißt, die Adligen, die Barone, die auch die Richter darstellen, die wissen gar nicht unbedingt so viel von den Vorstellungen der Bauern. Und das merkt man jetzt gerade, weil die richtig so, heute würde man sagen, so ein interkulturelles Verständnisproblem haben. Und die können sich das nicht vorstellen. Man merkt das richtig. Wir haben die Gerichtsprotokolle, die Verhörprotokolle sind erhalten. Und man merkt richtig, wie die einerseits das total spannend finden, jetzt mal irgendwie was zu erfahren und wie stellen die sich das so vor und so. Und auf der anderen Seite, wenn es eben darum geht, dass ein Werwolf aber ein Guter ist, das geht nicht in deren Kopf rein. Das können die sich einfach nicht vorstellen. Und die fangen an, immer wieder auf den Tees einzureden und sagen, aber gestehe doch, dass du ein Teufelsdiener bist, weil du ja ein Werwolf bist. Und Tees sagt jedes Mal, nein, ich bin ein Guter. Und dann holen die den Pastor und der soll auf den einreden. Und dann dieser Tees, der ist 85 Jahre alt. Und da ist so ein knorriger alter Kerl und der sitzt da und sagt zu dem Pastor so sinngemäß, ey, du Jungspund, du bist auch noch grün hinter dir und du hast doch gar keine Ahnung von der Welt. Erzähl du mir doch nichts. Und jetzt haben die so ein Problem, diese Richter. Einerseits kommen die darauf nicht klar, wie Tees die Welt sieht. Und nicht nur Tees, sondern offensichtlich alle Bauern, dass Werwölfe gute sind. Das kriegen die irgendwie in ihr Weltbild nicht rein. Auf der anderen Seite halten die das sowieso alles so ein bisschen eigentlich für Aberglauben. Aber von Amts wegen müssen die ja was machen. Und erstmal ziehen die das in die Länge, weil der eigentlich der zuständige Richter, dieser Teil Lettlands war damals Teil des Schwedischen Reichs, der sitzt in Stockholm, der kommt einfach nicht zur Arbeit quasi, monatelang. Und die sagen immer, naja, dann warten wir mal, bis der Richter kommt. Und nach anderthalb Jahren, und der Richter ist immer noch nicht da, sagen die, okay, irgendwas müssen wir machen, irgendwie für irgendwas müssen wir den verurteilen. Aber so ein richtiges Geständnis mit Werwolf und ja, ich bin böse, weil ich Werwolf bin, kriegen die nicht. Aber sie kriegen ihn quasi ran, weil er auch zugibt, dass er so ein bisschen Wunderheiler ist. Und dann verurteilen die ihn zu Stockhieben, also der Prügelstrafe vorm ganzen Dorf, damit das auch alle sehen. Aber die sagen auch gleich, quasi Appellationsinstanz, du kannst auch gleich nochmal ein nächsthöheren Gericht in Dorpa, Tartu, das ist heute Südestland, kann er gleich in die nächste Instanz gehen. Also die versuchen das nach oben abzuschieben, weil die irgendwann merken, die werden das Problem nicht anders los.
Also gab es im deutschen Raum und im baltischen Raum unterschiedliche Vorstellungen von einem Werwolf? Also ich kann ja mal sagen, wie ich ihn mir vorstelle, es ist ein großer Wolf logischerweise, also viel Fell, ja, blutrünstig, riesige Zähne, auf zwei Beinen, aufrechter Gang wahrscheinlich und wie Sie schon gesagt haben, ein verwandelter Mensch im Prinzip.
Ja, genau. Das Letzte, darauf können sich beide Seiten einigen. Also so der alte Tees, wenn er jetzt hier am Tisch sitzen würde, würde er auch sagen, genau, ich werde dann zum Wolf. Ganz viel Fell und normalerweise bin ich ein Mensch. Aber blutrünstig ist er nicht. Der würde dir jetzt die Geschichte erzählen, wie er ja auch gewalttätig ist, aber nur gegen die Zauberer. Die treffen sich nämlich in Höhlen, weil Hölle und Höhle ist da offenbar irgendwie auch das Gleiche und dann treffen die sich an drei Tagen im Jahr an Lucia zu Johanni und an Pfingsten und prügeln sich. Und er erzählt sogar die Geschichte, wie ihm mal ein Zauberer aus einem benachbarten Dorf dabei die Nase gebrochen hat.
Kann es sein, dass er vielleicht diese Abneigung gegen Zauberer auch hat, weil ja Zauberer, zaubern geht ja eigentlich nicht im Verbund mit dem Teufel, dass da diese Connection wieder hergestellt ist?
Ja, also das, was wir uns unter Werwolf vorstellen als ganze Negative, das sind eben die Zauberer in der Welt von Tees und seinen
Zeitgenossen. Okay, also das hat jetzt nichts mit Zaubern im Prinzip zu tun.
Nee, weil sie die Teufelsdiener sind, weil sie den Menschen quasi ja den Erntesegen wegnehmen, also die gute Ernte kaputt machen würden. Und dagegen, da ist er gegen.
Also welche Rolle spielten Vorstellungen von Werwölfen im Leben der Menschen damals?
Ja, das ist schwierig. Also ich kenne tatsächlich nur diese zwei Quellen. Da müsste man vielleicht noch mal schauen, ob es irgendwo in der lettischen Ethnographie oder Ethnologie noch irgendwie heute noch mal andere Forschung gibt. Aber diese Prozessakte von Tees ist vor über 100 Jahren wiederentdeckt worden. Und ich wüsste nicht aus der Literatur, dass irgendwo jemand vor, keine Ahnung, 70 Jahren mal gesagt hat, ich gehe mal zur Volkskunde und frag mal und schau mal, was die lettischen Bauern heute so über Werwölfe denken. Da sind mir keine Forschung bekannt.
Okay, Sie haben auch was mitgebracht zum Thema Werwölfe.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Wollen Sie vielleicht mal vorstellen, was Sie bei haben?
Also nicht direkt zum Thema Werwolf, aber zu der Gegend, wo der Werwolf herkommt. Und das ist der Ring, den ich trage. denn das ist ein Siegelring mit dem Wappen meiner Familie. Denn die Familie meines Vaters kommt aus Riga. Das ist ja anderthalb Autostunden westlich von dem Dorf, wo Thies vor Gericht gestanden hat. Also das heißt, ich habe selber familiäre Wurzeln in Lettland und deswegen kenne ich diese Geschichte überhaupt und deswegen finde ich die auch so schön und spannend.
Könnte ich den Ring vielleicht mal in die Hand bekommen, dass ich mal ein bisschen den Zuhörern hier den Ring beschreiben kann?
Na klar.
Ja, also er ist auf jeden Fall Gold und hat ein Emblem in, ja, so hellblau ungefähr, so auf der Oberseite. Und ist auch relativ schwer, also gutes Material.
Ja, ich glaube, das ist einfach der Stein. Also es ist ein hellblauer Stein, ein Schichtstein, weil darunter das, was da ja reingefräst ist oder wie auch immer man das richtig nennt, darunter ist es eben dunkler, deswegen hat das einen schönen Kontrast, was ich sehr mag. Genau, und da drauf ist eben das Wappen, also ein Wappenschild und ordentlich heraldisch, wie sich das gehört, noch mit, modern würde man sagen, Deko drumrum. Also eigentlich ist unser Wappen total banal, eigentlich drei silberne Sterne auf blauem Grund. Und dann ist da eben noch, wie sich das so gehört, noch ein Helm obendrauf und auf dem Helm noch so Flügel und Bänder drumherum. Und das Lustige ist, ganz oft Leute, die den zum ersten Mal sehen und die nicht Geschichte studiert haben und sich mit Wappen und so mal beschäftigt haben, die sehen das erste Mal so, weil das alles so klein ist, sagen, hä, was ist denn das für ein komischer Käfer? Und da muss ich immer sagen, das ist gar kein Käfer.
Käfer erkenne ich da jetzt auch nicht. Ah, doch, vielleicht so ein bisschen, jetzt muss ich sagen.
Genau, aber wenn man vorher schon weiß, dass es ein Wappen ist, dann sieht man das auch gleich.
Ja, vielen Dank. Gibt es weitere historische Fälle oder Themen aus der Region, die Sie besonders faszinieren? Also muss ja jetzt nicht unbedingt auf den Werwolf spezifiziert sein, aber wäre natürlich schön.
Ich habe in meiner Doktorarbeit mich mit der Zeit, naja, so 160 Jahre vor Thies beschäftigt, nämlich mit der Reformationszeit und der Reformation in Riga. Und da gibt es eine Quelle, die ich auch total schön finde. Es gab in Riga die Kompanie der Schwarzhäupter. Das waren die, heute würde man sagen, die Kaufmanns-Azubis. Also die Auszubildenden, die unverheirateten Kaufleute und die sich da zusammengeschlossen haben, einerseits so zusammen Party zu machen, aber auch als Sozialversicherung. Wenn einer krank wird, wenn einer stirbt, was weiß ich. Und die haben auch einen Altar in der Kirche gehabt, wie man das so vor der Reformation hatte, einen eigenen Altar, um dazu einen Schutzheiligen zu beten und so weiter. Und die sind alle irgendwie, fanden die Ideen von Luther gut und sind evangelisch geworden und haben sich überlegt, sie brauchen diesen Altar nicht mehr und die wollen ihn jetzt abbauen, weil es ist ja ein Wertgegenstand. Und es gibt in deren Protokollbuch quasi, da heißt es so schön, dass einige van de Broderen in Dullen und Unsinnigen Koppe dann in die Kirche gestürmt sind. Und ich kann mir das so richtig schön vorstellen. Die haben da zusammengesessen abends, die haben da diskutiert, brauchen wir den Altar noch, brauchen wir den Altar nicht mehr, was machen wir damit? Und da haben ein paar Bier zu viel getrunken und dass sie einfach ziemlich besoffen waren. Und dann, dass die ganze Situation eben eskaliert ist, weil die das Ding nicht demontiert haben, die haben das kaputtgeschlagen. Aber dieses mit im Dullen und Unsinnigen Koppe, das kann ich mir so schön vorstellen.
Okay, und welche Ratschläge würden Sie jungen Forschenden geben, die sich für historische Volksglaubenfälle interessieren?
Seid neugierig und seid klüger als die Richter damals und lasst euch drauf ein, wenn etwas überhaupt nicht so ist, wie ihr euch das bislang immer vorgestellt habt. Wenn da einer steht und sagt, ich bin Werwolf und ich bin nicht böse, dann könnte der vielleicht auch recht haben. Auch wenn ihr bislang Werwölfe immer für schlimm und gefährlich und böse gehalten habt.
Okay, und vielleicht noch eine kleine Spaßfrage zum Schluss. Kennen Sie das Kartenspiel Werwolf?
Ja, natürlich.
Gut im Verleugnen oder eher nicht so?
Ich glaube, ich würde sagen, ich habe so eine 50-50-Quote, wenn ich selber Werwolf war. Also man hat mich auch gelegentlich schon mal gelüncht.
Alles klar. Heute haben wir uns bei Brandwissen in die Welt der Werwölfe begeben. Mal sind sie blutrünstige Ungeheuer und mal sind sie Kreaturen, die Schutz und Segen bringen, vor allem gegen Zauberer. Gesprochen habe ich mit Dr. Martin Papst. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
Sehr gerne.
Und an alle Zuhörer, bleibt wachsam, vielleicht läuft euch ja heute Nacht ein Werwolf über den Weg.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von Pro Wissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.